Hallo, herzlich willkommen bei der 36. Folge des Podcasts Radar Contact. Pilot trifft Lotse, ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen. Seid, wie geht's?
Danke, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir geht's gut. Alles stabil, ich war jetzt ein bisschen unterwegs, habe ein bisschen was zu tun gehabt. Jetzt beginnt mein Urlaub. Ich habe tatsächlich gar nicht großartig was vor, ein paar kleine Unternehmungen, aber ansonsten freue ich mich auf meinen Urlaub und freue mich aber auch heute wieder aufzunehmen, Tim. Wie geht's dir?
Ja, ich freue mich auch, Seid. Sehr schön. Ich schaue aus dem Fenster, sehe die Sonne, das tut immer ganz gut. Der Frühling ist da. Das ist natürlich auch für die Fliegerei sehr erfreulich, weil die Winterobst ja schon immer, wie wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, sehr beschwerlich sein kann und sehr viel zusätzlichen Aufwand mit sich bringt. Und deswegen freue ich mich, durfte auch schon das ein oder andere Mal jetzt das schöne Frühlingswetter fliegerisch erleben und freue mich jetzt mit dir über das ein oder andere auch wieder zu plaudern.
Ja, apropos Winterobst, ich habe gerade letztens ein kleines Video gesehen, so ein 5-minütiges Video von Eurofighter-Piloten. Ich glaube, das waren die Stationierungen in Wittmund und die haben ja auch Winterobst. Und ich meine, die müssen ja quasi in 15 Minuten den Flieger in der Luft haben. Das war allein schon der Wahnsinn, ja. Wenn du dir das mal vorstellst, du bist quasi am Chillen, liest ein Buch und dann wird der Eurofighter, also ein Alpha-Scramble, aktiviert. Gibt ja verschiedene Gründe, warum man das machen kann. Und du musst 15 Minuten später auf der Startbahn den Schub reinschieben. Das ist schon eine Preparation-Time, gerade auch wenn es Winterops gäbe. Ich meine, der Flieger steht im Hangar, das heißt, das Problem hat er nicht. Aber das ist, stelle ich mir sehr interessant vor.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Da haben wir kürzlich auch mal drüber geredet, wenn wir gerade im Winter so Richtung Norden fliegen, wo doch sehr viele Plätze und Umständen eingeschränkt sind eben durch Winterbedingungen. Also die Bahn ist mit Schnee oder mit Schneematsch bedeckt, was unter Umständen auf die Bremswirkung sich auswirken kann. Wenn man weiß, wo und dass es Militärplätze gibt, die sehr schnell Flugzeuge haben, die startbereit sein müssen, ist das immer ein guter Plan B im Hinterkopf zu haben, falls man irgendwo im Notfall schnell runter müsste, dass so ein Platz ja im Prinzip immer anfliegbar ist, weil eben auch da Flugzeuge stationiert sind, die dann unter Umständen auch mal ganz schnell aktiviert werden müssen können.
Naja, stimmt, da habe ich jetzt gerade bei den Winterobst nur an den Flieger selbst gedacht, aber klar, da musst du in Wittmund und Lage und wo die Eurofighter, ich glaube in Neuburg, ach, ich habe keine Ahnung, wo welche Geschwader stationiert sind, das weiß ich im Detail nicht so genau, aber die müssen ja die Lande- und Startbahn quasi dauerhaft präpariert und vorbereitet halten, ne? Das ist ja schon, ja. Na gut. Sinnvoll und wichtig, aber es kommt einem, also ich meine, die müssen nicht so oft starten, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Das ist aber ganz allgemein mit dieser Bereitschaftsgeschichte. Ich habe gerade auch einen Vortrag gelesen, da ging es um das, war das der richtige Begriff? RFFS-Rating? Sagt dir das was, Tim?
Das ist Rescue and Firefighting Service, genau. Das ist Kategorie, da gibt es eine Zahl von 1 bis 10.
Entschuldigung, von 0 bis 10.
Entschuldigung, von 0 bis 10, ja genau. Also 0 ist dann, der Flughafen ist quasi außer Betrieb. Weil
ich glaube, bei 1 gibt es schon Feuerlöscher, ne?
Vermutlich, genau. Und 10 ist das Höchste, das reicht dann auch für einen A380. Also sprich, der Flughafen muss mindestens die Kategorie erfüllen, die das Flugzeug braucht. Dann dürfen wir im Normalbetrieb dorthin fliegen. In dem Notfall natürlich, wenn das Flugzeug jetzt sehr schnell runter müsste wegen Rauch oder Feuer, dann könnte man natürlich auch einen Flughafen anfliegen, der es unter Umständen nicht hat. Hauptsache, man kommt schnell runter. Aber für den Normalbetrieb und für normale Notfälle, in Anführungszeichen, ist diese RFFS schon sehr wichtig und planerisch maßgeblich.
Ja, und da habe ich jetzt was darüber gelernt und gehört. Ist auch egal, worum es da ging, aber ganz unabhängig davon jetzt wieder über diese, wie schnell müssen die bereit sein. Ich glaube, da ist ja die Zeit, dass wenn man quasi den Feuerwehrbutton drückt im Tower eines Flughafens, müssen die, glaube ich, 2 Minuten später schon losgerollt sein oder 90 Sekunden später. Und jetzt mal hier Details außen vor, ne? Wenn ich auf dem Klo bin, dauert es manchmal, also ich weiß es jetzt auch nicht, es ist schon beeindruckend, ja, wie man das macht, ja. Finde ich echt cool, dass da Leute gibt, deren Job das ist und die das dann ernst nehmen und dann funktioniert das auch, ja.
Ja, das ist ja das Tolle. Also das eine ist eine gesetzliche Vorgabe und ein theoretischer Wert und das andere ist dann die Realität und die Realität klappt meistens aber auch dann so wie die Vorgabe und das ist schon beeindruckend. Ähnlich ist es ja auch bei Evakuierung von Flugzeugen, auch da kommen wahrscheinlich die 90 Sekunden, die du gerade im Kopf hattest. Also wenn neue Flugzeuge zugelassen werden, dann müssen die Hersteller nachweisen, dass innerhalb von 90 Sekunden alle Menschen durch die Hälfte der Türen und bei Dunkelheit das Flugzeug verlassen können. Und das hat man beim A380 mit 853 Menschen an Bord innerhalb von, ich glaube gerade knapp über 80 Sekunden damals hinbekommen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist in Wirklichkeit, dann hat man bei vielen Unfällen, wo das dann auch notwendig war, gesehen, auch tatsächlich so geklappt.
Ja, der Japan Air Flieger von, das war Anfang 24, ne, meine ich, ja. Oder war das Anfang 25?
Das war letztes Jahr Anfang 24,
ja. Meine ich. Das war ja ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Evakuierung. Und mit dieser Response Time, da gibt es ein nettes Video auf YouTube, habe ich schon mal gesehen, das war irgendwie kroatische Fußballnationalmannschaft, war im, ich weiß nicht, Halbfinale, Viertelfinale, Finale, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, welches Turnier, aber es ist quasi die Aufnahme von einer kroatischen Feuerwehrstation, die, es ist die, ich weiß gar nicht, Verlängerung, es ist Elfmeterschießen, also es geht wirklich nicht mehr um viele Sekunden und der Alarm dieser Feuerwache geht los und die Jungs und Mädels, die springen, also es ist, ich meine, das ist schon ein wichtiger Tag für eine fußballbegeisterte Nation und die springen einfach alle offen weg und 2 Sekunden später ist das Spiel vorbei und du denkst, krass, Respekt an euch, ja, die fühlten sich ja, das war ja kein Szenario, kein Test, das war ja die Realität und die sind halt einfach, die haben das Fußballspiel, die waren alle in ihren Fußballtrikots und sind einfach weggerannt, um sich umzuziehen, weil halt die Feuerwehr auch eine entsprechende Response-Time hat, ne?
Ja, ja, und um den Bogen nochmal zur Fliegerei zu schlagen, also man sieht bei ganz vielen Flugunfällen, dass da gerade auch die Kabinencrews, wir sind jetzt hier Fluglotsen und Piloten, aber es gibt natürlich noch viele mehr Menschen, die in der Fliegerei arbeiten, aber dass gerade in solchen Fällen die Kabinencrews auch maßgeblich zur Sicherheit beitragen und das schaffen, die Leute aus einem Flugzeug nach einer Notlandung zu evakuieren. Also gibt es ganz viele Beispiele in der Geschichte, wo das am Ende mit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es maximal Verletzte, aber keine größeren beklagenswerten Verluste gab.
Ein Teil des Grundes, warum aus CRM Cockpit Resource Management irgendwann Crew Resource Management gemacht wurde. Na gut, wunderbar. Ich habe gerade schon erwähnt, ich habe Urlaub. Tim, du hast auch Urlaub. Aus Datenschutzgründen sagen wir jetzt nicht, wann und wohin du gehst. Aber du hast mir gesagt, mit welchen Flieger du fliegst. Mit einem A340 und einem A350. Und da haben wir uns auch schon interessanterweise unterhalten. Ich tippe, also ihr könnt die Flieger mal googeln. Für die, die es nicht wissen, A340 ist jetzt schon ein bisschen älterer Typ. Wie lange fliegen die schon? Seit 30 Jahren? Kommt es hin?
Ja, in den 90ern haben die den Betrieb aufgenommen.
Ja, genau. A340-600 ist ein Vierstrahler. Damals hat man noch eine deutlich größere Tendenz zu Vierstrahlern gehabt, weil man mit einem Vierstrahler deutlich bessere ETOPS-Werte erreichen konnte. Ist das so richtig, wenn ich das so sage? Ja, ne? Letztlich geht es ja darum, dass du halt längere Zeit über den Teich fliegen kannst, weil du halt einfach eine viel, viel höhere Redundanz hast, wenn 4 Triebwerke ausfallen, während die ETOPS-Zeiten der heutigen Triebwerke so viel besser sind. Wofür steht ETOPS nochmal?
Genau, das ist der Punkt. Also ETOPS ist eben genau nur für 2-motorige Flugzeuge. Also bevor es eben ETOPS gab, gab es die 4-motorigen Flugzeuge. Das ist ja die Anfangszeit aus den 50er Jahren, beziehungsweise wenn man noch weiter zurückguckt. Ja, eigentlich 50er Jahre hier, Super Constellation noch mit Kolbenmotoren. Und dann ein Beginn des Jet-Zeitalters mit der 707, vierstrahliges Flugzeug. Irgendwann traute man sich dann mit 3 Motoren auch zu fliegen. Das war dann so das Zeitalter der DC-10 und auch der MD-11 später. Aber so das klassische 4-strahlige Langstreckenflugzeug war dann sehr lange der Jumbo, die 747, die auch heute noch fliegt. Und dann wurden die Triebwerke aber immer zuverlässiger, sodass eben ETOPS eingeführt wurde, Extended Twin Operation.
Twin Engine, oder? Wahrscheinlich.
Genau, Extended Twin.
Ich habe es gegoogelt. Ah, ich habe es hier. Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards.
Genau, es gibt ETOPS und AEROPS, genau. Also quasi übersetzt, dass man eben mit 2-motorigen Flugzeugen sehr weit wegfliegen darf, also weg von möglichen Ausweichflughäfen. Und wenn man sich mal auf dem Globus anschaut, der Atlantik ist sehr groß, aber der Pazifik ist noch größer und weiter. Und da gibt es dann schon Flugstrecken von mehreren Stunden, die man sich von einem Flughafen entfernt. Und die Zulassung heutzutage, die gehen bis zu über 4, ich glaube sogar teilweise 5 Stunden, die man sich auch mit einem 2-motorigen Flugzeug von der Küste entfernen darf oder von einem zugelassenen Flughafen, weil die Hypothese ist, und das ist auch statistisch so ermittelt, selbst wenn ein Triebwerk ausfällt, ist das andere noch so zuverlässig, dass man damit auch noch 5 Stunden weiterfliegen kann, um irgendwo zu landen.
Jedenfalls A340 ist dementsprechend noch aus der 4-Engine-Zeit ein etwas älterer Flieger, aber auch ein ganz netter Flieger. Ich finde, das ist ein sehr schöner Flieger, ja. Der Bleistift wurde ja eine ganze Zeit lang genannt, weil er einen sehr schmalen, verhältnismäßig zur 747, zum A380, aber auch zur 777 schmalen Rumfahrt, aber sehr, sehr, sehr lang ist. Ich glaube, bis zu dem A350-1000 und der aktuellen Generation von Dreamlinern X, heißt der, glaube ich, die Boeing 787X, oder?
Nee, Strich 8, Strich 9, Strich 10 gibt es.
Strich 10 ist das okay.
Und bei der 777 gibt es X. Genau.
Die sind jetzt teilweise länger als der A350, Entschuldigung, als der A340, aber ich finde den A340 einfach schön. Aber, das hast du gerade erwähnt, erzähl mal was über den Fuel Flow, das ist ja krass. Da wollten wir sowieso noch was für die letzte Folge mitnehmen, aber dann haben wir ganz kurz über den Spritverbrauch von dem Flieger geredet und haben gedacht, komm, das sehen wir doch direkt mit in die Folge.
Ja, genau, das ist einer der Nachträge zum letzten Mal. Da ging es halt darum, wie viel die Flugzeuge so durchschnittlich an Treibstoff verbrauchen und dass man daran eben auch schön die technologische Entwicklung ablesen kann. Ich hatte es, glaube ich, auch mal gesagt, dass so alle 20 Jahre eine neue Flugzeuggeneration auf den Markt kommt, die dann wieder um 20% effizienter ist als die Vorgängergeneration, also 20% weniger Treibstoff verbraucht. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also der 340-600, der liegt bei deutlich über 8 Tonnen pro Stunde, während der A350 bei über 5 Tonnen pro Stunde liegt. Also das ist ein Unterschied sogar von fast 50%. Klar muss man sich noch angucken, wie viele Menschen damit jetzt transportiert werden. Muss man da auch ins Verhältnis setzen. Aber so von der Größenordnung her, also einen deutlichen zweistelligen Prozentbereich an Effizienzsteigerung ist da schon da. Und das ist natürlich gerade auf so Langstreckenflügen und auch aufgrund der Tatsache, dass europäische Fluggesellschaften jetzt zum Beispiel längere Routen nach Fernost fliegen, ein Riesenfaktor, der sich auf die Wirtschaftlichkeit, aber auch auf die Nachhaltigkeit und auf ganz andere, viele andere Faktoren auswirkt.
Ja, und dann hattest du doch noch, warum haben wir eigentlich darüber geredet? Wolltest du das noch nicht letztes Mal mitnehmen, die Werte von den Treibstoffen?
Ja, es ging, glaube ich, um das Langsamfliegen und um das Halten, also um die Warteschleifen. Und da hattest du gefragt, was die großen Flugzeuge so an Treibstoffverbrauch haben. Und ich hatte noch im Kopf, dass der Jumbo, die 747, bei 10 Tonnen die Stunde liegt. Und das ist auch tatsächlich so. Und genau, jetzt eben der 350.
Ist es die 747-8 oder 4 bei 10 Tonnen?
Sind beide ähnlich. Die 747-8 gehen aber ein paar mehr Leute rein. Also die hat quasi bei gleichem Verbrauch, kann sie mehr Gewicht mitnehmen. Deswegen, der Verbrauch ist ja nicht alles, muss immer auch das im Verhältnis dann zu der Auslastung ansehen. Genau, und eben bei uns beim 320, der 320-Familie geht es eben von 3 Tonnen vom 321 CEO, also von der früheren Generation, bis hin zu 2 Tonnen beim A320 Neo. Also da sind es tatsächlich immer ziemlich genau 20% Unterschied, wobei auch da die Anzahl der Personen noch nicht mit eingerechnet ist. Aber so als grobe Hausnummer ist das eben so der Treibstoffverbrauch. Das sind relativ abstrakte Zahlen, wenn man es mal runterrechnet auf Zahlen, die eher so haushaltsüblich sind, also pro Person und 100 Kilometer, wie es ja auch beim Auto angegeben wird, kommt man da bei den heutigen Flugzeugen bei einem Wert von 2 bis 3 Liter pro Person und 100 Kilometer raus. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
Das war damals beim A380, der hat halt auch entsprechend mehr verbraucht, aber hat mehr Passagiere reinbekommen, war der Verbrauch irgendwie, habe ich mir mal so gemerkt, grobe 5 Liter. Aber das ist halt, das ist auch mit ein Grund, warum dieser Vierstrahler einfach so unbeliebt ist, abgesehen von der Komplexität, 600 Menschen jedes Mal wieder in einen Flieger reinzukriegen. Der Verbrauch ist einfach so viel höher als die aktuelle Generation von Flugzeugen, als die A350, als Dreamliner, als die neue Generation des 777s, die 777X. Ja, es ist aber alles sehr interessant. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Die MTOF, also die maximale Startmasse eines 747-400er, liegt bei knappen 400 Tonnen, während die 747-8 450 Tonnen hat, also über 10% mehr bei gleichem Verbrauch. Entsprechend passen halt auch wirklich eine ganze Ladung mehr Menschen da rein und mehr Frachtpotenzial.
Ja, apropos Fracht, ich bin ja auch bei der Fracht geflogen, auch da war das sehr interessant, da wurde ja irgendwann die MD-11 durch die 777F, also den Frachter, abgelöst und auch da waren es ungefähr 20% Effizienzsteigerung, weil der Verbrauch etwas geringer war, dafür die Nutzlast etwas höher war und gleichzeitig das Flugzeug ein bisschen schneller geflogen ist. Und dadurch hattest du dann insgesamt eine Steigerung von auch 20%.
Fliegen noch MD-11s? Das hast du letztes Mal so beiläufig gesagt. Das war dann auch dein Miteinander. Also gibt es die noch? Manchmal?
Ich, glaube, bei ein paar der amerikanischen Päckchenflieger, also hier UPS, FedEx, da müsste es noch welche geben. Aber das kannst du mal deine Kollegen in Köln vor allem fragen. Da ist ja die UPS und die FedEx relativ aktiv. Da kann es sein, dass noch welche fliegen. Aber ich habe schon länger nicht mehr nachgeguckt, ob es noch viele gibt, die fliegen.
Doch, ich gucke mal gerade nach tatsächlich. Ich habe mal kurz mal MD-11 eingegeben. Ja, es ist tatsächlich so. Letztlich, wenn man sagen will, von den 118, die angeblich noch betrieben werden, werden von FedEx und UPS 100 zusammen betrieben. Okay. Das ist dann theoretisch, also ich habe ständig UPS-Maschinen, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar nicht drauf geachtet. Also wir haben die oft als 767-Frachter, als 777s, ja, als 747 haben wir auch ganz oft die UPS. Und da sind scheinbar auch ein paar MD-11s dabei. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja. Aber das ist halt auch im Endeffekt, für mich zählt eher die Unterscheidung Heavy, Medium, also ne, wie schnell fliegt der dadurch. Ja. Das ist natürlich, ein Tower-Kollege würde das ganz anders wahrnehmen. Der würde ja jedes Mal wissen, was, also das ist ja auch, es ist natürlich relevant zu wissen, hat er drei Triebwerke, hat er zwei Triebwerke. Ist da natürlich auch etwas, worauf ich achte, aber so im allgemeinen Alltag achte ich zum Beispiel auch nicht drauf, ist das jetzt ein CEO oder ein Neo, wenn der Enroute bei mir durchfliegt, ich sage einfach Hallo und Tschüss, während ich natürlich im Detail, wenn ich es brauche, natürlich drauf achte.
Ich habe jedenfalls schon länger keine MD-11 mehr gesehen, erinnere mich aber noch gern daran zurück. Ich habe noch ein paar andere Dinge mitgebracht vom letzten Mal, die ich gern richtigstellen möchte, also ein paar kleine Korrekturen, und da habe ich gemerkt, dass mein Gehirn in die Zeit zurückgesprungen ist, wo ich 737 geflogen bin, weil es waren nämlich zwei Dinge, die ich noch von der 737 so im Kopf hatte, aber beim Airbus nicht mehr ganz so stimmen, wie ich sie benannt habe. Deswegen möchte ich es einfach der Vollständigkeit halber und der Schönheit der Arbeit wegen richtig stellen.
Erzähl mal.
Genau, ich habe es auch nochmal nachgeguckt, getreu meinem ehemaligen Mathelehrer, der mir gesagt hat, man muss es nicht wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Das trifft auch auf ganz viele Dinge in der Fliegerei zu. Zum einen ging es um die Steiggeschwindigkeit. Also wir hatten ja hier VR und V1 und V2. Und wir haben uns da lange über die Steiggeschwindigkeit unterhalten, V2. Und ich habe gesagt, dass der Airbus mit V2 plus 15 normalerweise steigt. Das ist nicht ganz richtig. Also V2 plus 10 ist das Speed Target für den Initial Climb Out, also für das erste Steigen, bis man dann die Nase runternimmt, um zu beschleunigen, um die Klappen einzufahren. Aber der Geschwindigkeitsbereich, der maximal in der Phase zugelassen ist, ist eben V2 bis V2 plus 15. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich die V2 plus 15 noch im Kopf. Und auf der 737, da sind wir aber mit V2 plus 15 tatsächlich gestiegen, wenn ich mich da richtig dran erinnere.
Das ist ja die 737 Classic, aus der du da berichtest. Weil genau. Du weißt wahrscheinlich nicht, wie es bei der NG ist, ne?
Nein, das weiß ich nicht. Genau. Nee, es war die 737-300 und 737-500.
Ja. Genau, von denen wahrscheinlich auch nicht mehr so viele fliegen. Gibt es in der gesamten Company, also jetzt, du hast ja eine Company, da gibt es die nicht, aber in dem gesamten Konstrukt gibt es aktuell keine, ne? Es sind Max bestellt, die gehen an Austrian, glaube ich, oder so, aber
es gibt Companies, die welche bestellt haben, ja, aber aktuell sind keine in Betrieb, meine ich, genau. Ja, aber es gibt natürlich viele andere, die Next Generation betreiben, natürlich die Max 8, war ja auch viel in den Medien, genau. Also das zur Steiggeschwindigkeit wollte ich nachtragen. Und dann habe ich fälschlicherweise die Hebel, mit denen das Triebwerk gestartet wird, als Engine Start Levers bezeichnet. So hießen die auch auf der 737, am Airbus heißen sie Engine Master Lever. Für die Feinschmecker und Feinhörer.
Das ist wie das Lenkrad bei Tesla Yoke heißt. Ja.
Ist das so?
Das eine Lenkrad, genau, heißt da nicht Steering Wheel, sondern Yoke.
Am Ende ist es wichtig, dass wir die richtigen Schalter in der richtigen Reihenfolge bedienen. Und man dann auch weiß, wie sie genau heißen, das ist natürlich umso besser. Genau.
Ja, interessant. Bisschen so wie, also ich meine, bei mir, ich habe ja einen Radarbildschirm, das hat offiziellen Namen. So, und wenn ich jetzt einen Quiz machen müsste, ich weiß nicht, ob ich, also ich müsste jetzt nachgucken, wie das Ding heißt, mein Bildschirm. Ich glaube,
mir ist aber auch nur so gegangen, ich habe es natürlich nochmal durchgehört, machen wir ja immer, bevor wir es mal veröffentlichen, uns nochmal anhören, ob das auch alles so im Großen und Ganzen passt, sowohl inhaltlich als auch von der Qualität. Und da ist an den zwei Stellen, habe ich dann gehört und gedacht, irgendwas ist komisch und ich gucke es lieber nochmal genau nach. Und deswegen bin ich da drüber gestolpert. Und das andere, was mir auch aufgefallen ist, ist, wir haben ja über den künstlichen Horizont und über den Kompass geredet und dann sagtest du, und ich habe da erstmal zugestimmt, dass der künstliche Horizont auch in der Flüssigkeit gelagert ist. Das stimmt aber nicht, es ist der Kompass, der eben in dieser Flüssigkeit schwingungsfrei gelagert ist, um sich an dem Erdmagnetfeld ausrichten zu können. Der künstliche Horizont, der ist aber auch so gelagert, man nennt das kardanische Aufhängung, dass er sich eben in allen drei Richtungen frei drehen kann, beziehungsweise dass sich das Flugzeug um den künstlichen Horizont, der durch einen Kreisel stabilisiert wird, quasi dreht sich das Flugzeug um den Horizont herum und dann wird das eben im Cockpit auf dem entsprechenden Display zur Anzeige gebracht. Also die Flüssigkeit ist im Kompass, aber der Horizont ist im
kardanisch. Und der künstliche Horizont hat quasi im Hintergrund einen kleinen Kreisel, genau. Weil er ja sonst quasi immer nur die Lage des Flugzeugs anzeigen würde, aber nicht die Lage des Flugzeugs in Relation zum Boden. Also so blöd.
Genau, also in Relation zum Raum, genau. Also der wird erstmal einmal festgesetzt und dann hat er quasi eine Richtung, die Vertikale zum Boden. Und um diese Richtung dreht sich halt quasi das Flugzeug, sowohl in der Längsneigung als auch in der Querneigung. Und das wird eben angezeigt. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, es gibt ja so Geräte, wo man sich reinstellen kann, Arme nach oben, Beine nach unten, wie dieser Mensch von Leonardo da Vinci und dann sich so drehen kann in alle drei Achsen, wo die quasi so gegeneinander verdreht werden können. Und so ähnlich ist es bei diesem Kompass, nicht beim Kompass, sondern beim Horizont auch, dass der eben sowohl in der, man sollte jetzt meine Hände hier sehen, ne, sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung grenzenlos drehbar und beweglich ist. Genau. So, es ist, vielleicht finden wir ein Bild und können das mal in die Shownotes packen. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant.
Ich war ja gerade in Frankfurt und in Frankfurt fahren manche andere Autos rum. Das ist jetzt ein Side-Fact. Da ist ein Rolls-Royce an mir vorbeigefahren. Sieht man ja nicht so oft. Da ist mir aufgefallen, die Radkappen des Rolls-Royce, also ja, von den Rädern, die Felgen, da in der Mitte, die Kappe von einem normalen Auto, ja, von so einem normalsterblichen Mensch, das dreht sich ja einfach mit. Das heißt, da steht das Mercedes-Benz-Symbol mal oben, mal unten, VW-Symbol mal oben, mal unten. Beim Rolls-Royce, die haben da eine Aufhängung, sodass wenn das der Rad, also die Räder sich drehen, ist quasi das RR immer waagerecht, sodass man es immer lesen kann. Ja? Das heißt, selbst wenn mit 150 ein Rolls-Royce auf der Autobahn der dir vorbeifährt, ist die Mitte dieses Reifens so aufgehängt, dass es immer gerade ist. Ja, habe ich auch gedacht. Also sieht hübsch aus. Ich finde den Wagen ansonsten, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht hübsch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Schön, danke für die Korrekturen von der letzten Folge. Ich habe scheinbar in deinem Bereich Blödsinn geredet, aber mir ist jetzt bei mir nichts aufgefallen. Vielleicht fällt mir ja diesmal was auf oder vielleicht fällt einem Zuhörer was auf.
Genau, apropos Zuhörer, wir haben eine Frage bekommen, beziehungsweise Rückmeldung, die wir uns sehr gefreut haben und auf die möchten wir heute gleich zu Beginn, wobei der Anfang ist ja auch schon wieder lange her, aber bevor wir in andere Themen einsteigen, doch gern mal eingehen. Und zwar seit die ersten Fragen, die richten sich an dich. Jetzt bin ich gerade mal dabei, das hier bei mir aufzumachen. Da habe ich das und zwar ist es eine E-Mail von Leo. Hallo Leo, viele Grüße an der Stelle an dich. Danke für deine E-Mail. Er hört uns mit großer Freude. Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr. Und er hat ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage. Es gibt viel Wirbel um das Einmann-Cockpit oder sogar selbstfliegende Flugzeuge. Gibt es unter Fluglotsen dieses Thema auch? Wisst ihr von Entwicklungen in diese Richtung, welche für Lotsen zukünftig den Bereich beeinflussen? Negativ wie positiv? Seid.
Also, bevor man überhaupt anfängt, über so ein technisches Thema zu reden, ist ja immer die Sache, das, was wir jetzt heute an Veränderungen uns überlegen, also nicht wir, sondern die Kollegen von mir in den Technik- und Forschungs- und IT-Abteilungen arbeiten, die verändern ja was, was der Realität wird in 10 Jahren oder in 15 Jahren, weil einfach die Prozesse so langsam sind. Das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber wenn man sich quasi wirklich Entstehungsgeschichten anschaut in der Flugsicherung, ist das alles schon sehr langsam. Und gleichzeitig arbeiten wir aber heute noch mit Technik, die 10 Jahre alt ist. Also ganz konkret unser System, was wir jetzt vor 5 Jahren, 6 Jahren quasi wirklich wechseln mussten, auf der Benutzeroberfläche, also für mich als Lotsen hat sich gar nichts geändert, witzigerweise. Also das war wirklich ein Teil der Programmierung, war so beauftragt, dass alles gleich bleiben soll. Und dann kommt auch noch wirklich eines IT-Ingenieurs Albtraum dazu, die Fehler sollten auch gleich übernommen werden, weil wir uns an die Fehler gewöhnt hatten und quasi Workarounds für diese Fehler hatten. Und jetzt mal ich weiß nicht, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn man beispielsweise ein Kopfhörerkabel in seinen Laptop immer zweimal reinstecken muss, weil es beim zweiten Mal funktioniert, könnte man ja sagen, jetzt programmierst du es richtig, aber die Fehler sind quasi viel feingliedriger, ja, viel mehr so eine Erwartungshaltung, wie das System sich verhält. Und deswegen, und das neue System, was wir dann bekommen haben, das war ganz, ganz, ganz dringend, weil wir halt noch so ein altes System aus den 90ern hatten, wo es keine Ersatzteile mehr gibt. Also das war wirklich, man musste dann irgendwie also das war total schwierig, Ersatzteile für dieses System bereitzustellen. Aber um jetzt auf die Frage wieder zurückzukommen, es ist, also das ist eine komplexe Frage, beziehungsweise die Antwort auf diese Frage ist komplex, weil es da schon ganz viele Entwicklungen gibt. Ganz grundsätzlich kann man halt allgemein sagen, das System macht immer mehr für uns und viel mehr für uns. Und die Aufgaben des Cos, also das ist nochmal als kurze Exkursion, das haben wir ja schon mal erzählt, beim Fluglotsen gibt es eigentlich immer einen Radaristen und einen Co. Und der Radarist, der spricht mit den Piloten und erteilt den Piloten Anweisungen, sinken, steigen, Startfreigabe, Landefreigabe etc. Während es den Co. gibt, der quasi Koordinationsaufgaben übernimmt und mit den anderen Co.s mitredet. Und die Aufgaben des Co.s, die haben sich schon massiv verändert. Durch neuere Systeme, durch aktuellere Systeme. Es gibt auch Positionen einzelne, wo es keinen Co. gibt, aber das ist dann, erstens habe ich davon nicht so viel Ahnung, dazu kann ich jetzt auch keine wirklichen Antworten geben, aber das funktioniert dann auch einfach anders als das ganz klassische Fluglotsengeschäft im Upper Airspace. So. Und jetzt ist die Forschungsabteilung arbeitet schon dran und überlegt sich schon, könnte man nicht einem Radaristen einen virtuellen Co. zur Seite stellen. Dass ich quasi nicht einem Menschen sage, frag mal bitte nach bei dem Flughafen, wie ist die die Startbahn und Landebahn, also welche, ich kann sowas nicht auf Deutsch, welche Runways in use? Ist viel leichter.
Welche oder, Bahn ist in Betrieb?
Welche Bahn ist in Betrieb, danke. Oder hol mir mal bitte für diese Condor aus Frankfurt eine Steigfreigabe, damit ich den weiter hochnehmen kann. Dass das ein virtueller Co. übernimmt, das ist so, da spinnen die rum, wie könnte das sein, wie könnte man das machen. Aber wenn man den baut und programmiert, dann muss der quasi, also das muss so konstruiert sein und meine Arbeit muss so gestaltet sein, dass wenn der ausfällt, bei mir nicht die Hölle ausbricht. Und das ist so, das sind so Challenges, die die haben. Das heißt, grundsätzlich wird sich schon mit dieser Thematik befasst, ganz grundsätzlich. Aber das ist, ich glaube, wenn wir das mal sehen, sehen wir das Ein-Mann-Cockpit mit Assistenz vom Boden von einer virtuellen KI, ich weiß es nicht, früher, als dass wir den Ein-Mann-Lotsen sehen oder Ein-Personen-Lotsen sehen. Als Side-Note jetzt, es gibt ja trotzdem auch heute schon unter ganz, ganz, ganz vielen bestimmten, das ist eine ganze Bandbreite von Regularien, die erfüllt sein müssen. Da darf auch ein Fluglotse schon allein arbeiten, aber da geht es nicht drum, dass irgendwie schönes Wetter draußen ist, sondern müssen die Verkehrszahlen so niedrig sein, dass man schon einfach auch sagen muss, selbst alleine ist es wirklich nicht viel zu tun. Das ist wirklich ganz, ganz wenig Flugzeuge. Das gesamte technische Equipment muss komplett in Ordnung sein. Wir müssen alle unsere Not-Backup-Systeme haben und funktionell haben. Und sobald die quasi nicht mehr, sobald diese ganzen Bedingungen, irgendwas davon nicht mehr gegeben ist. Also es kann immer noch sein, dass ich nur 2 Flugzeuge pro Stunde arbeite. Aber wenn irgendwas Backups von meinem Backup-System nicht funktioniert, muss ich das abbrechen. Also theoretisch. Das gibt's schon, aber sagen wir mal, dass an einem normalen Freitagmittag 15 Uhr Frankfurt Approach komplett alleine gearbeitet wird und auch irgendein En-Route-Sektor über Berlin alleine gearbeitet wird, eher, also dauert noch.
Ich finde das super spannend, die Frage und das ganze Thema. Für mich klingt das so ein bisschen nach einem Standardszenario für eine KI. Also die KI sitzt quasi neben dir oder mit dir am Board und im System und antizipiert schon das, was du über deinen Co. jetzt beim nächsten anfragen würdest. Also ein Direct oder ein Climb oder irgendeine Koordination und nimmt das quasi schon vorweg oder macht das zeitlich parallel. Witzig, dass du sagst, dass du eher dran glaubst, dass das im Cockpit vorher der Fall sein wird. Ich wird jetzt eher intuitiv gesagt, das ist eher andersrum, dass es einfacher ist, sowas im Flugsicherungsumfeld zu implementieren als in einem Flugzeug. Aber vielleicht kommt es auch auf den konkreten Anwendungsfall drauf an.
Ja, das ist ja immer, also dieser konkrete Anwendungsfall, den du gerade erwähnst, das ist ja immer sowohl bei dir als auch bei mir, dafür, das sagt man ja immer wieder, dafür kriegen wir unser Geld, ist quasi der Notfall. Ja. Und der Notfall einer virtuellen KI, die ausfällt, ist halt einfach nur, wir haben grundsätzlich in der Flugsicherungswelt, bewegen wir uns in einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9. Das ist so der Wert, den man immer wieder hört. So wahrscheinlich darf sein, dass ein System so richtig komplett aussteigt und auch nicht wiederkommt in 5 Minuten oder 2 Minuten. So eine KI musst du erstmal programmieren, die dann quasi nicht nur diesen Wert erreicht in ihrer Verfügbarkeit, sondern auch in ihrer Performance. Und das ist, und jetzt der andere Bereich, der Emergency-Bereich. Ich brauche ja für mein alltägliches Hallo, Tschüss und hier ein Direct, brauche ich ja keinen Co. dafür. Also, das ist so ein bisschen so ein Aspekt, wo wir gerade auch wirklich mit challengen. Es gibt in den Randzeiten, besonders nachts, da arbeiten wir sehr große Lufträume gemeinsam. Also wirklich mein Luftraum, den ich nachts arbeite, der erstreckt sich ja von Nürnberg bis an die Ostsee, von Magdeburg bis nach Frankfurt an der Oder, von
Braunschweig.
Braunschweig ist da natürlich auch mit drin. Nee, ich wollte noch eine Stadt an der tschechischen Grenze noch haben, ja. Also wirklich dieser gesamte Luftraum, der ist riesig. Wir haben Durchflugzeiten von der Stunde. Das Erzgebirge ist auch noch mit drin, genau. Also wirklich einfach riesig. Alle 9 Bundesländer plus Franken, kann man grob sagen. Und es gibt aber Zeiten nachts, die darf ich da nicht alleine arbeiten, weil die Verkehrsmenge so hoch ist, dass ich einfach aufgrund der Regularien eine zweite Person neben mir haben muss. Das ist auch gut so. Aber ich sag mal erstmal, nachts gibt es einfach nicht so viel abzusprechen. Es gibt keine Koordinationsgespräche, weil man eh Standard arbeitet und es gibt gewisse Standards und nachts sind diese Standards quasi auch schon per Letter of Agreement aufgelockert, ja. Das heißt, man kann dann quasi noch bessere Freigaben geben und gibt die Flieger standardmäßig in einer höheren Höhe ab. Der Co. ganz oft sitzt dann da eine Stunde daneben und hat nichts zu tun und überwacht quasi mich nur ein bisschen mehr oder weniger. Das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, der kann weg, der soll bloß weg sein, weil in dem Moment, wo ich einen Flieger habe, der irgendwie eine Rapid Decompression habe, dann bin ich 70.000 Mal froh, dass ich ein Klo daneben habe. Und das ist so ein bisschen dieser Aspekt dessen, dass wenn was los ist, also im Sinne von, wenn was passiert, irgendeine Emergency, irgendeine Notlage, irgendeine Abnormalität, dann ist dieser Co. nicht wegzudenken. Und das meine ich ganz ernst, weil das ist ja ähnlich wie bei euch letztlich auch, ja, in einem Abnormal, wie ist die Arbeitsteilung normalerweise, der Pilot Flying übernimmt auch den Funk. Ganz oft ist es dann tatsächlich auch der Kapitän, jetzt nicht immer, aber es gibt ja Notlagen, die quasi das quasi auch standardmäßig so vorsehen.
Es kommt sehr darauf an, was das für ein Notfall ist, also welche Instrumente noch verfügbar sind und wie dann die Arbeitsteilung
ist. Ja, stimmt, es gibt auch, es gab letztens, habe ich auch von einem Internet was gelesen, wo tatsächlich auf der Kapitänsseite die Instrumente ausgefallen sind und im Hindsight war es dann quasi, hätte man gesagt, oh, da hätte eigentlich der Co-Pilot übernehmen müssen, wenn die Crew das so schnell gecheckt hätte, wurde nicht so schnell gecheckt, da die Lösung war dann eine andere, eine positive Lösung, wohl bemerkt, und was ich aber sagen wollte, ist dann, dass also im Prinzip übernimmt Aviate, Navigate, Communicate den gesamten Teil, übernimmt dann mehr oder weniger der Pilot Flying einfach, wenn das auch einfach so weitergemacht werden kann, weil der Kapitän nicht derjenige ist, der übernehmen muss. Und die andere Person kümmert sich nur noch um den Emergency, um die Checklisten und so weiter und so fort, oder?
Ja, nein.
Nee, ist zu pauschal.
Nicht ganz. Nee, also zum einen ist es sehr davon abhängig, wie komplex das Problem ist. Und wir versuchen das immer gemeinsam zu bearbeiten. Also gerade Checklisten und Verfahren. Es gibt Schalterstellungen, die sind, wir nennen das irreversibel. Also wenn wir zum Beispiel ein Triebwerk abstellen, weil es irgendeine Störung gibt oder ein Triebwerksfeuer oder eine Beschädigung, da gucken wir immer schon beide zusammen hin und bestätigen uns gegenseitig, dass wir den richtigen Schalter betätigen. Weil wenn man den falsch betätigt und kann es nicht wieder umkehren, also es ist dann, wäre es reversibel, dann hätte man ein viel größeres Problem. Also man versucht schon im Sinne eines guten CRM die Aufgaben und vor allem die Workload zu verteilen. Und ein Konzept, hast du ja gerade gesagt, ist, dass der eine fliegt und gleichzeitig funkt. Das kann man zum Beispiel machen, wenn es relativ komplizierte Dinge sind, die der andere dann machen soll, aber trotzdem guckt immer derjenige, der das andere noch macht, immer mit. Also das ist am Ende so ein bisschen eine Workload-Frage, also wie verteilen wir die Arbeitsbelastung, wer kann überhaupt noch fliegen, also wer hat überhaupt noch welche Instrumente und auch dann ein Stück weit abhängig von, wo sind wir gerade in der Abarbeitung des Problems. Also am Anfang wird erstmal noch der weiterfliegen, der fliegen kann. Aber an einem bestimmten Punkt, wenn es irgendwie möglich ist, versucht schon der Kapitän dann mehr das Management und die Entscheidungsfindung zu moderieren und zu steuern und zu führen und lässt dann den Co-Piloten fliegen, wenn das sinnvoll ist und technisch möglich ist. Und hat dann mehr so die Managementaufgabe, während der Co-Pilot eher so das Fliegerische übernimmt. Aber auch das ist schon eine sehr pauschale Aussage.
Ja,
das ist so ein Standardkonzept. Aber wie gesagt, das hängt sehr davon ab, was das konkrete Problem ist. Und deswegen, aber auch wie du gesagt hast, genau deswegen sind wir da und überlegen eben, wie wir da am besten und am sichersten mit umgehen, um zu einer guten Lösung zu kommen.
Ja, und also was ich letztlich, also meine Ausführung war viel zu vereinfacht, aber letztlich geht es ja quasi darum, wenn Notfall passiert, dann
brauchst du zwei.
Dann sind diese zwei Personen unabdingbar.
Ja,
und bei uns ist es nichts anderes, wobei bei uns ist es noch nicht mal der Notfall, sondern ehrlicherweise auch einfach eine extrem hohe Arbeitslast. Das wird bei euch schon genauso sein, aber in den normalen Ops, so, also keine Ahnung, 14 Flugzeuge in 20 Minuten oder jetzt aktuell 10 Flugzeuge auf der Frequenz oder 5 Flugzeuge auf der Frequenz und dann habe ich später wieder 6 Stück oder so, das ist so ein bisschen up and down, so ein bisschen dahingeplätschert. Ja, das arbeitet man quasi alleine. Das ist bei euch nichts anderes. Ja, 4-mal Frankfurt, Berlin hin und zurück bei schönem Wetter. Theoretisch kann man das auch alleine machen. Aber wir arbeiten quasi, wir sind nicht für den theoretischen Standardfall programmiert und programmiert ist das falsche Wort, trainiert. Es geht bei uns quasi darum, auch aus jeder Notlage heraus immer den Flieger heil an den Boden zu kriegen. Für mich persönlich immer meine Flugzeuge mit ihren 5 Meilen 1000 Fuß weit so weit zu staffeln, dass es alles safe ist, aber auch die nötige Hilfe zu bieten, die nötige Unterstützung zu bieten und das alles quasi sauber abzuarbeiten. Und dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Also da ist, vielleicht korrigiere ich meine Aussage von vorhin sogar, das ist wahrscheinlich die Cockpit-Crew genauso wie die Fluglotsen-Crew noch sehr weit davon entfernt, dass man zu zweit da drin sitzt, dass man alleine da drin sitzt, weil diese zweite Person aktuell schlicht und ergreifend unabdingbar ist.
Genau, ja, es sind ja auch Situationen denkbar, zum Beispiel auch bei uns im Reiseflug, dass in der Kabine irgendein Problem auftritt, zum Beispiel ein kranker Passagier und dann einer der beiden im Cockpit oder eine der beiden im Cockpit sich dann damit etwas intensiver beschäftigt, also gerade die Kommunikation zur Kabine aufrechterhält, weil die Tür ist ja zu zum Cockpit, wir können und dürfen auch nicht nach hinten gehen, sondern das muss anderweitig koordiniert werden und die andere kümmert sich dann um das Fliegen und um das Funken in der Zeit, weil wenn man es wirklich mit der Kabine kommuniziert und spricht und da versuchen möchte, sich ein genaues Bild machen, was da gerade passiert, dann braucht man dafür schon sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn dann jemand neben dran sitzt, der die andere Arbeit erledigen kann, das ist natürlich schon sehr wichtig und gut.
Ja. Also es gibt Überlegungen, ob das geht und ob das nicht geht, aber nein, aktuell nicht. Aktuell nicht, gar nicht. Also so sehr automatisch fahrende Züge absolute Realität sind im Cockpit und an Bord eines Radarbildschirms aktuell kein bisschen. Vielleicht sieht meine Antwort in 20 Jahren anders aus, aber in 5 Jahren werde ich wahrscheinlich doch dieselbe Antwort geben.
Ja, wir haben einfach eine Dimension mehr und deutlich mehr Dynamik im ganzen System, als das vielleicht in anderen Bereichen, wo das heute schon verfügbar ist, der Fall ist.
Ich weiß gar nicht, wie das zum Beispiel bei Fahrdienstleitern bei der Deutschen Bahn so funktioniert, also wie die das genau machen.
Gute Frage.
Ja, weil das ist ja schon ähnlich, wobei auch da die Dimension, also ich meine, klar, der guckt auf seinen Bildschirm, der Bildschirm ist genauso zweidimensional wie meiner, aber die Objekte, die er betreut, fliegen halt nun mal im zweidimensionalen Raum nur geradeaus oder nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts und können bremsen und anhalten und dann können notfalls alle evakuiert werden, während ihr oben in der Luft immer irgendwie müsste ich euch unterstützen, dabei heil auf den Boden zu kommen. Diese Dynamik ist natürlich eine höhere.
Und gleichzeitig hast du auch noch ganz viele andere Flugzeuge, die du betreust. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also jeder, der mal so ein, ich sage jetzt mal despektierlich, so ein Computerspiel gemacht hat, wo man versucht, irgendwie mehrere Flugzeuge gleichzeitig in der Luft zu halten oder gar an Boden zu bringen, der weiß, wie komplex und wie schwierig das ist. Auch wenn man, es ist ein bisschen wie im Cockpit, wenn man neben dran sitzt und zuguckt, sieht es relativ leicht und easy aus. Aber wenn man das dann aber mal machen soll, ist es doch schon was ganz anderes.
Ja, und es ist ja Teil eines Emergency-Arbeitens bei uns, ist ja erstmal quasi versuchen, die restliche Workload so weit runter zu reduzieren wie möglich. Das ist, ja, manchmal, wenn es in einem ungünstigen Zeitpunkt ist, hast du halt noch 10 andere. Genau, ja. Aber unabhängig davon, Der Co. ist nicht wegdenkbar. Genauso ist der Radarist nicht wegdenkbar. Auch wenn sich unsere konkrete Arbeit, also die bei uns, das wird aber bei dir ja genauso sein, wenn man sich eine Cockpit-Crew in den 90ern anschaut, da sind ja teilweise noch 4 Personen hinten drin geflogen, ganz lange noch 3 Personen. Mittlerweile sind das alles so noch 2 Personen. Daraus entsteht ja so ein bisschen diese Motivation. Ja gut, dann können wir ja nochmal den Rotstift ansetzen. Und so hat sich bei uns, gut, wir sind jetzt nicht von 4 auf 3 auf 2 Personen gegangen, aber die Arbeitsbelastung ist schon eine ganz andere, ja, weil also deutlich mehr mittlerweile aufgrund der Systemunterstützung der Radarist machen kann, aber trotzdem, der Co. ist unabdingbar.
Was, glaube ich, ein interessanter Aspekt ist, wenn man einfach zusätzlich Unterstützung durch KI bekommt. Ich denke, da gibt es sicherlich viele Anwendungsfälle, wo man zu dem Setup, was man heute hat mit 2 Menschen, noch eine zusätzliche Unterstützung bekommt in Form von KI, die vielleicht mit Wettermodellen oder mit statistischen Ausfallmodellen oder Handlungsempfehlungen bei bestimmten Situationen gibt. Also ich denke, da ist sicherlich großes Potenzial da.
Ja, ohne jetzt die genauen Details zu kennen, aber aktuell die Herangehensweise der deutschen Flugsicherung ist so ganz grob KI heute im Office, also im Büro, so im Büroalltag, ne, so wie wir es auch alle nutzen. Wir haben zum Beispiel auch von Microsoft Copilot heißt der, glaube ich. Da gibt es schon Zwecke, für die wir die, was denn?
Ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, stand da auf meinem Bildschirm, möchten Sie den Copiloten etwas fragen? Da musste ich schmunzeln.
Schön.
Kannst du ja denken, warum.
Und die Company-Copiloten kriegen dann eingeblendet, möchten Sie den Kapitän etwas fragen?
Genau.
Schön. Genau, wir können den auch nutzen für gewisse Bereiche. Ja. Dadurch, dass ich den nicht nutzen muss, weiß ich gar nicht genau wie. Aber jedenfalls, es gibt quasi die Gedanken heute im Office, morgen im operativen Umfeld. Das bedeutet in der Post-Ops-Analyse, in der Pre-Ops-Analyse und übermorgen eventuell im operationellen Bereich. Und dieses Übermorgen ist sehr metaphorisch gesprochen. So, das ist dann, mal gucken, was da rauskommt. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage, Seid. Und weil ihr so viel und intensiv ja arbeitet, habt ihr auch Pausen und die habt ihr euch auch verdient. Und die nächste Frage zielt nämlich auf die Pausen ab und lautet, wie verbringen Lotsen ihre Pausen, um ihre Konzentrationsfähigkeit nicht zu verlieren? Spannende Frage, interessanter Aspekt.
Ja, da gibt es ganz viele Antworten drauf. Also, wenn ich mich umgucke, wie meine Kollegen und Kolleginnen ihre Pausen verbringen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch diejenigen, die einfach nur ein YouTube-Video gucken, weil das sie runterbringt. Ich sag mal, wenn man die Augen etwas ausruhen will, gibt es vielleicht andere Empfehlungen, aber wer weiß, vielleicht hat die Person kurz vorher im Standby gesessen und hatte nicht aktiv viel zu tun. Aber es gibt auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die ich sehe, wie die quasi spazieren gehen. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, besonders im Nachtdienst. Das war zwar ein bisschen weird, nachts um 2 spazieren zu gehen oder um 1. Ich habe mich dann noch immer an- und abgemeldet bei meinem Wachleiter, damit er auch weiß, ich bin wieder heil angekommen. Aber um 2 Uhr, wenn man danach nochmal arbeiten muss, frische Luft zu schnappen, ist einfach sehr, sehr, sehr wohltuend. Es gibt auch ganz viele, die Sport machen, auf der Sonnenterrasse sitzen, Buch lesen. Aber sagen wir mal, es gibt ja Psychologen, die empfehlen uns gewisse Sachen. Das klicke ich auch ganz regelmäßig immer wieder durch in einem Fatigue-CBT, also in einem Erschöpfungs-CBT, wie man das verhindern kann. Und ich sag mal, aufs Handy gucken und am Computer daddeln sind jetzt die Sachen, die am wenigsten empfohlen werden. Und rausgehen, frische Luft, spazieren gehen, Augen ausruhen, Augen auch mal zumachen, vielleicht ein Hörbuch hören dabei. Das sind so die Empfehlungen. Und es ist auch schon so, dass man sagt, klar, ich sitze auch mal eine Pause nur an dem Handy und gehe danach wieder rein. Aber es ist schon auch so, dass man, dass ich das ganz oft miterlebe, wie Kollegen und Kolleginnen einen Spaziergang machen.
Ich glaube auch, Leo, und so verstehe ich deine Frage auch, das Wichtige an der Pause ist ja eben, dass man sich da nicht konzentrieren muss und dass man einfach was ganz anderes mal macht und dann eben wieder, wenn es drauf ankommt, sich konzentrieren kann. Und ich weiß, wie anstrengend eure Arbeit ist, seid, aber sag mal, wie lang sind eure Pausen und wie lang ist die Arbeitszeit dazwischen, beziehungsweise umgekehrt, wie lange arbeitet ihr und wie lang ist dann jeweils die Pause, bis es wieder weitergeht?
Ich glaube, da spreche ich jetzt für alle Fluglotsen und Fluglotsinnen in Deutschland, dass man einen 8-Stunden Arbeitstag hat. Es gibt man kleine Unterschiede mit 2 Stunden Pause, 6 Stunden Arbeiten. Bei den Flugdatenbearbeitern zum Beispiel, die sitzen ja, die haben ja auch eine Tätigkeit, die quasi entsprechend Konzentration erfordert. Ich glaube aber, die haben eine 1/2 Stunde weniger Pause, glaube ich. Ja, einfach von, das sind so Belastungswerte, auf die man sich damals geeinigt hat. Und jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man Glück hat und es gerade nicht viel los ist, weil wir unsere letzten Folge beispielsweise Verdi einen Streik rausgerufen hat, dann hat man einfach an dem Tag auch mehr Pause. Dann ist die Herausforderung, vor der ein Wachleiter steht, Leute verstecken, wie wir so schön sagen, weil er einfach, das weiß man ja vorher nicht und die Mitarbeiter werden auch nicht für den einen Tag in Kurzarbeit geschickt. Außer die wollen. Und dann ist es halt einfach so, dass manchmal ein bisschen zu viel Personal da ist und dann kriegt jeder mal eine halbe Stunde mehr Pause. Aber so im Normalfall ist so das Ding, dass man grobe 2 Stunden Pause hat. Und diese Pause, die teilt sich auf den Tag auf. Also es gibt da alle Modelle von, ich sag mal, 2 Stunden arbeiten, Stunde Pause, 2 Stunden arbeiten, Stunde Pause, 2 Stunden arbeiten. Es gibt auch ganz kurze Pausenblöcke immer, also eine Stunde 15 arbeiten, halbe Stunde Pause, Stunde 30 arbeiten, halbe Stunde Pause und so gibt es alles Mögliche und da weiß ich auch gar nicht, wie die einzelnen Agreements sind. Beispielsweise gibt es auch Niederlassungen, da darf in gewissen Randzeiten, darf man von maximal 2 Stunden Arbeitszeit auch abweichen und 3 oder 4 Stunden machen, besonders im Nachtdienst. Also das sind jetzt wieder Details, aber so ganz grundsätzlich im normalen Alltag 2 Stunden arbeiten Minimum und danach muss man Pause haben.
Also 2 Stunden Maximum.
Entschuldigung, Maximum, danke. Ja. Jawohl, genau. Und das war die zweite Frage von Leo. Und dann hat Leo auch noch eine Frage mitgebracht, die aber an dich geht, Tim. Ich hoffe, ich habe meine zur Genüge beantwortet. Ich glaube schon, ja, weil man letztlich...
Denke auch.
Ja. Und zwar die Frage an dich, Tim. Kann es vorkommen, dass ein Kapitän als First Officer eingesetzt wird, wenn ein First Officer zum Beispiel ausfällt? Wenn wir jetzt in diese Frage einsteigen, gibt es ja quasi die, also ich frage mich, die Frage liest sich so, als ob das on short notice ist. Ne? Der Flug geht in 2 Stunden und ich habe nicht mehr genug Kapitäne da. So ist die Frage gemeint, oder? Und wenn ja, wenn die Frage so gemeint ist, dann ist deine Antwort?
Die Antwort ist immer die gleiche, egal ob sie kurzfristig oder langfristig gemeint ist. Und die Antwort ist grundsätzlich nein. Denn deine Lizenz hängt an der Position, wo du sitzt. Also ich habe eine Lizenz dafür, das Flugzeug vom linken Sitz aus zu fliegen, als PIC, also als Pilot in Command, als CM1. Aber ich habe keine Lizenz, um das Flugzeug von rechts zu fliegen, so ganz grundsätzlich. Umgekehrt haben Co-Piloten nur die Lizenz, das Flugzeug als Co-Pilot, also sprich vom rechten Sitz zu steuern und nicht vom linken Sitz aus und eben auch nicht als Pilot in Command zu fungieren. Also weder kann ein Co-Pilot einen Kapitän ersetzen, noch kann ein Kapitän einen Co-Piloten ersetzen. Das geht schon lizenzrechtlich erstmal nicht. Was es aber gibt, sind 2 Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, dass Kapitäne, wenn man langfristig feststellt, dass es zu wenig Co-Piloten gibt, dass man Kapitäne zusätzlich qualifiziert, auch vom rechten Sitz zu fliegen. Die müssen dann eine entsprechende Schulung auch machen, damit sie eben das Flugzeug auch von rechts steuern können. Vor allem seit natürlich, wie wir es auch vorhin schon angesprochen haben, im Notfall und auch die Notverfahren von rechts beherrschen. Und die 2. Ausnahme sind die Ausbilder. Die sind für beide Sitze zugelassen, weil die ja im Rahmen ihrer Ausbildertätigkeit auch Kapitäne ausbilden und in dieser Ausbildungsrolle dann selber den Co-Piloten darstellen. Also da sind sie quasi der Co-Pilot, wenn sie einen Kapitän ausbilden. Also Kapitäne, Ausbilder, die können Co-Piloten ersetzen. Normale Linienkapitäne können das nicht.
Und die Ausbilder, wie ist da eigentlich die Konstellation? Ich meine, es gibt bestimmt auch mal Situationen, da fliegt man zu dritt vorne drin. Also nehmen wir mal das hypothetische Beispiel. Co-Pilot hat seinen 1. oder 2. Ausbildungsflug auf dem Flieger. Da sitzt ein ganz regulärer Kapitän, wahrscheinlich vorne links in dem Sitz drin. Der Trainingskadett sitzt vorne rechts und der Ausbilder sitzt hinten dran. Aber es gibt bestimmt auch Umläufe. Da fliegen die nur zu zweit. Ist das richtig, was ich sage?
Ja, okay. Also es gibt unterschiedliche Konstellationen, genau. Zu dritt, wo der Ausbilder entweder vorne sitzt und den Co-Piloten ausbildet und hinten sitzt noch ein zusätzlicher Co-Pilot, der am Anfang zusätzlich mit aufpasst. Es gibt die Konstellation, dass nur ein Kapitän, ein Ausbilder mit einem Co-Pilot sitzt. Es gibt die Konstellation, dass ein Kapitän ausgebildet wird und der Co-Pilot ist ein Ausbilder. Es kann auch sein, dass der Kapitän ausgebildet wird und ein normaler Co-Pilot nebendran sitzt als normaler Co-Pilot, aber der Ausbilder dann noch hinten sitzt und das von hinten begutachtet und bewertet. Also da gibt es verschiedene Konstellationen. Aber ganz grundsätzlich ist die Aussage, Kapitäne können nur und dürfen nur links sitzen und Co-Piloten können und dürfen nur rechts sitzen. Und vielleicht noch das ganz kurz als Anekdote, es gibt ja auch noch, und das ist auch noch eine Ausnahme, fällt mir gerade ein, auf der Langstrecke die Senior First Officer. Also wenn du ein erfahrener Co-Pilot bist, kannst du dich weiterbilden oder wirst dann weitergeschult zum Senior First Officer. Und da haben wir dann auf langen Flügen 3 Piloten und einen Ruheraum, so ähnlich wie bei euch, dass immer einer Pause machen kann. Da wird dann quasi die Flugzeit, also die Reiseflugzeit, weil bei Start und bei Landung sitzen alle 3 vorne. Aber der Reiseflug wird in 3 Teile geteilt und dann gibt es die 1., 2. und die 3. Pause. Und immer wenn der Kapitän in der Pause ist, muss ja irgendeiner vorne links sitzen. Und das ist dann eben ein Senior First Officer, also ein Co-Pilot, der eben zusätzlich qualifiziert ist, wohlgemerkt nur im Reiseflug, links zu sitzen. Also er darf dann nicht starten und landen von links. In einem Notfall, wenn der Kapitän jetzt ausfallen würde, könnte man da sicherlich auch drüber reden. Das üben wir auch tatsächlich im Simulator. Und natürlich nicht in Frankfurt, sondern dann irgendwo auf so einem kleinen Platz in Grönland oder mitten im Atlantik. Also nicht auf dem Wasser, sondern auf einem kleinen atlantischen Inselflughafen. Weil dadurch wird es erst richtig interessant. Also das geht auch. Und tatsächlich muss ich sagen, als ich angefangen habe, als Senior First Officer, dann auch ab und zu mal links zu sitzen, habe ich ganz oft mit der falschen Hand an den falschen Schalter gegriffen. So ein bisschen, wie man in England sich ein Auto mietet und dann beim Blinken den Scheibenwischer bedient und umgekehrt. Also das ist echt für das Gehirn gar nicht so einfach, dann da umzuschalten, auf welchem Sitz man gerade sitzt und welchem Hand man für welchen Schalter braucht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sitzen ja ganz oft links oder rechts. Bei uns sitzen die Radaristen links, die Co's sitzen rechts. Was ich ja gerade noch ergänzen wollte, aber das hast du ja schon auch gemacht, Emergency Breaks All Rules ist wahrscheinlich schon auch ein Grundsatz. Also ich sag mal jetzt, im Falle einer Incapacitation des Kapitäns würde man wahrscheinlich auch, jetzt correct me if I'm wrong, aber du würdest schon auch fragen, ist irgendwie ein ATPL und CPL Registered Pilot hinten in der Kabine zufälligerweise? Würdest du sowas zum Beispiel machen, eher du alleine fliegst, oder würdest du lieber sagen, ich fliege das Ding alleine auf den Boden? Also jetzt.
Es kommt darauf an. Das ist immer die Standardantwort.
Das ist die Antwort auf alles, ja. Das Juristen, auf alles. Ärzte, Piloten, Fluglotsen, immer.
Genau. Ich weiß nicht. Also tatsächlich traue ich mir auch zu, und wir üben das auch im Simulator, ein Flugzeug auch alleine zu landen. Das ist zwar komisch, das geht aber ganz gut, wenn man quasi dann einfach beide Hüte sozusagen aufsitzt und mit sich selber spricht. Wirklich ganz bewusst das, was der andere dann einem sagen würde oder machen würde, das auch aktiv spricht. Und dann weiß man immer, wo man gerade im Ablauf man sich befindet. Wenn ich jetzt aber jemanden aus meiner Firma hinten sitzen habe, Dienstreisen oder jemanden Privaten, der auch zu dem Zeitpunkt gerade einsatzfähig ist, würde ich mir den natürlich auch nach vorne holen. Und wenn es nur dazu ist, den Sprechfunk zu machen, da muss er sich auch gar nicht unbedingt vorne hinsetzen, sondern kann auch hinten auf dem Observer-Sitz sitzen und den Sprechfunk machen. Also alleine das ist schon eine Entlastung. Das könnte vielleicht auch jemand von einer anderen Fluggesellschaft machen. Das hängt aber sehr von der Situation ab und von dem Umstand. Aber grundsätzlich würde es gehen. Aber wie gesagt, es ist auch durchaus möglich und wir üben das und ich habe es auch schon oft gemacht, selbst auf irgendwelchen abgelegenen Flughäfen in Zentralasien, wie gesagt im Simulator, das Flugzeug alleine an Boden zu bringen.
Gut, also wäre die insgesamt die Antwort auf die Frage, hast du ja am Anfang auch gesagt, eigentlich ein Nein.
Ja. Es gibt übrigens auch Flugbegleiter, ne? Die sind Privatpiloten und haben eine Sprechfluglizenz. Also auch sowas ist zum Beispiel denkbar.
Oder
Fluglotsen.
Oder genau. Ein ATCO, ja, könnte auch vorne
sein. Ja, genau. Der vielleicht auch da zumindest mithören kann. Vielleicht auch gar nicht selber sprechen, muss aber einfach ein bisschen mithört und mich unterstützt. Also alles, was mir in irgendeiner Weise hilft beim Workload-Management, also die Belastung etwas zu reduzieren und mir mehr Arbeit abnimmt als Macht, ist am Ende eine Hilfe.
Genau, dieser Zusatz, mehr Arbeit abnimmt als Macht, ist halt schwer abzuschätzen. Ne? Es gibt so ein witziges Video, das ist, glaube ich, so ein Lebkuchen-Factory, so ein Typ, der Lebkuchenhäuser zusammenbaut, weißt du, so. Und dann ist der Moderator interviewt ihn so und fragt so, und wie lange brauchen Sie jetzt dafür? Weil er so 1 bis 2 Stunden dauert es schon. Und dann meinte er, ja, und jetzt, wenn ich jetzt mithelfen würde, und dann kommt die Antwort, ja, dann wird es halt 4 Stunden dauern. Ja. Ich weiß nicht, habe ich dir letztes Mal schon erwähnt, weiß ich nicht, aber.
Ist gut. Ja, genau, deswegen, auch Sprache ist so ein Thema. Ne? Wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht eine andere Muttersprache hat und dann alles immer auf Englisch nochmal erklären muss, weil vielleicht unsere Verfahren ein bisschen anders sind, als die, wie er das kennt, sind alles so Aspekte, die man sich da vielleicht an der Stelle überlegt. Ja. Aber wie gesagt, wenn es jetzt ein komplizierter Flughafen ist, ist vielleicht eine Hilfe sinnvoller, als wenn ich jetzt hier bei schönes Wetter nach Frankfurt alleine reinfliege, weil das, glaube ich, das traue ich mir alleine noch mehr zu, als jetzt wirklich bei schwierigem Wetter einen komplexen Flughafen anzufliegen, wo ich wirklich Unterstützung auch gebrauchen kann.
Ja, verstehe. Interessant.
Deswegen, cool. Es kommt darauf an.
Ja, wie immer. Es kommt immer darauf an. Ja.
Genau.
Gut. So, was haben wir noch mitgebracht?
Erstmal Dank an Leo für die Fragen und danke an dich, Seid, fürs Beantworten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so lange drüber sprechen können. Wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde angekommen. Ich hätte noch dabei zu erzählen von meinem letzten Emergency-Training, sowohl mit der Kabine zusammen als auch im Simulator. Das können wir aber auch wieder uns aufheben fürs nächste Mal. Das
ja, ich glaube schon. Also bevor
ist
ich
nicht, dich wegläuft. Jetzt genau. Und du hast ganz viele Fragen bestimmt. Dann hätten wir doch auch schon wieder ein gutes Thema fürs nächste Mal. Es sei denn, wir kriegen da so schöne Fragen, die wir natürlich dann bevorzugt auch gerne beantworten.
Dann nehmen wir das doch mit fürs nächste Mal. Ich habe noch das haben wir vor vielen, vielen Folgen, Folge 25, 26, ich habe keine Ahnung mehr. Da habe ich noch eine kleine Frage mitgebracht.
A long time ago,
in a galaxy far away. Ich bin nicht so bewandert. Das ist Star Wars, ne?
Das ist Star Wars.
Ja, gut. Das ist eher deine Generation.
May the Force be with you.
Ja. Und zwar, wir haben mal einmal darüber geredet, dass es in London für die Taxiways, also für das Taxi-Procedure, ein Follow the Greens gibt. Dass du quasi jetzt neben dem, du kriegst eine normale Taxifreigabe, ne, war ja Alpha Charlie to Alpha, ich weiß nicht, wie die gehen, to Bravo One to Bravo oder so. Ich habe keine Ahnung, wie diese Taxi-Instructions gehen. Spreche ich zu selten aus.
Ja, die heißen auch an jedem Flughafen ein bisschen anders. Ja, okay. Je nachdem, wie die Rollwege benannt sind, das sind meistens Buchstaben, aber manchmal auch Buchstaben und Zahlen.
Ja, genau.
Manchmal auch zwei Buchstaben.
Genau, jedenfalls,
die werden der Reihe nach dann eben angewiesen zu rollen.
Du kriegst die normale Taxi-Instruction, entweder per Funk oder per CVDLC, wie vorher auch. Aber die Fluglotsen und Fluglotsen können dir dann auch noch ein Follow the Greens freischalten. Das heißt, du hast quasi, sagen wir mal, rechts oder links. Wo ist es? Erzähl mal, wie funktioniert das?
Also das Follow the Greens bedeutet, dass mir der Fluglotse die Rollwegbeleuchtung so einschalten kann, dass es für mich eindeutig ist, wo ich lang rollen soll. Also normalerweise sind ja die Rollwege am Flughafen alle beleuchtet und auch immer alle an, zumindest die in Betrieb sind, also farblich kodiert. Die Rollwegbegrenzungen sind blau, die Rollwege selber, das was gelb aufgemalt ist, ist mit grünen Lichtern markiert und normalerweise ist alles an. Und es gibt Flughäfen und davon ist London Heathrow zum Beispiel einer, die können das individuell ein- und ausschalten und nutzen das auch, um den Flugzeugen sozusagen den Weg zum Parkplatz zu signalisieren. Also der sagt dann nur noch Follow the Greens.
Ohne die restliche Freigabe dann?
Ich meine, dass da gar nicht mehr dazu gesagt wird. Noch gesagt, wo es hingeht natürlich. Taxi to Parking Stand 215, Follow the Greens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch dazu gesagt wird, über welche Rolle oder tatsächlich okay, nur Follow the Greens. Ja, cool. Und das wird dann einfach von seinem großen Operator-Pult aus, kann der eben jedes einzelne Licht an- und ausschalten und somit quasi Sektor für Sektor mir voraus schon quasi wie so ein Stellwerk bei der Bahn die Weichen stellen, dass ich einen eindeutigen Weg habe, den ich zu meinem Parkplatz rollen kann.
Und du, weißt du, wie das technisch funktioniert? Gibt es dann, also die haben ja Bodenradar, ASR heißt das, glaube ich, was dich trackt, was auch tatsächlich wirklich richtiges Tracking machen kann. Also es kann theoretisch auch, können diese Kameras mittlerweile auch, weil man das ja auch entwickelt hat. Jetzt weiß ich nicht, welcher Flughafen was hat, aber man hat es ja für dieses Remote Tower Control entwickelt, dass die quasi einen Flieger per Identification identifizieren können und diese Informationen darstellen können und dann kann ja auch wirklich dieses Radarziel dich tracken.
Ja.
Natürlich kannst du das, aber die Kamera kann dich auch tracken. Also es ist wirklich ein richtiges Tracking, dass der einfach guckt, wo du gerade bist und dann schaltet er basierend darauf die Rollwege grün. Oder ist das quasi eine Average Taxi Speed oder so? Was weißt du das zufälligerweise?
Das weiß ich nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass dann der ganze Weg auf einmal eingeschaltet wird. Also der weiß quasi, oder der Lotse weiß, wo ich bin. Es ist ja auch relativ eindeutig bei so einem Flughafen mit der Landebahn. Es gibt ja auch in der Regel immer nur einen Abrollweg, der auch mehr oder weniger vorgeschrieben ist, den wir nehmen sollen dann zum Abrollen. Und wir bremsen halt auch so, dass wir dann da abrollen können. Also ist der Startpunkt schon mal eindeutig und der Zielpunkt wird dann vom Lotsen, das ist jetzt meine simple Vorstellung des Ganzen, irgendwo eingegeben und dann ist da ein Weg hinterlegt, der dann automatisch ausgeleuchtet wird oder beleuchtet wird. Ich vermute mal, dass das wie bei so einer Modelleisenbahn oder bei so einem Stellwerk hat er verschiedene Segmente von Rollwegen und die kann der eben einzeln zu und abschalten.
Ja, aber es klingt jedenfalls irgendwie cool. Die Frage hatte ich mir irgendwann mal aufgeschrieben und wir kamen leider
jetzt erst dazu. Das ist richtig cool. Gerade an einem Flughafen, den wir nicht häufig anfliegen oder wo viel Verkehr ist, ist das echt eine zusätzliche Hilfe, zu vermeiden, dass wir uns verrollen, weil auch das kann mal vorkommen, dass man irgendwie falsch abbiegt oder sich vertut mit dem Rollweg. Gerade wenn die Rollwege sehr unübersichtlich sind oder sehr viele sind und auch von den Buchstaben und Zahlen da Verwechslungspotenzial besteht. Und so ist es natürlich eindeutig, auch gerade wenn es dunkel ist oder wenn die Sicht nicht so gut ist, hilft uns das schon sehr beim Rollen.
Genau. Ja, verstehe. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Sicht natürlich nicht so gut ist, wobei dann schon noch immer noch auch, also du musst ja dann schon deutlich langsamer immer noch auch rollen, ne, um einfach ja, potenziellen das, anderen
Verkehr. Das sowieso, genau. Aber eine gute Frage, ob dann trotzdem noch die Rollwege dazu benannt werden. Wenn ich das nächste Mal hinfliege, werde ich mal drauf achten.
Und ich gucke mal nach der technischen Implementierung davon, weil es wäre natürlich technisch viel aufwendiger, dann quasi Rollwege nur noch so basierend auf der Position des Fliegers einzuschalten, als quasi den ganzen Rollweg. Aber gleichzeitig hast du ja auch oft mehr verschiedene rollende Flugzeuge. Aber irgendeine Lösung wird es dafür geben, ja.
Ja, und ja, aber die Abstände sind eigentlich groß genug zwischen den Flugzeugen, dass es schon eindeutig ist. Ja, okay. Aber wahrscheinlich wird, wenn ich vorbeigerollt bin, wird vielleicht hinter mir ausgeschaltet. Aber das sehe ich natürlich nicht.
Ja, genau, das siehst du nicht. Aber weiß ich nicht, weil du denkst jetzt gerade an einen landenden Flieger und dann hinten dran wieder den landenden Flieger. Der, muss man auch sagen, oft ähnliche Rollwege entlang rollen. Ne? Ja. Gerade der November-Taxiway in Frankfurt ist ja der Standard-Taxiway.
Ja. Ja.
Aber Schleppverkehr und es gibt Flieger zu verschiedenen Startbahnen und so, und dann willst du teilweise auch einfach aufgrund von der Departure Sequence, aufgrund General Agreements, manchmal vielleicht sogar noch ein Heavy vorher starten lassen und dann kriegt der einen anderen Rollweg und überholt, und dann haben die ja zeitweise quasi denselben Rollweg, muss man ja einfach sagen, ne? Das sind so Fragen. Aber jetzt, weil ich das gerade kurz erwähnt habe, Taxi-Speeds bei guter Sicht und bei Fog, wie sind die da so ungefähr? Pi mal Daumen.
Also die maximale Rollgeschwindigkeit sind 30 Knoten. Das sind ungefähr 50 Kilometer pro Stunde Stadtverkehr. Ja. Ist ganz interessant, je nachdem, in welchem Flugzeug du sitzt, sitzt du ja mehr oder weniger hoch über dem Boden. Und wenn du weiter oben sitzt, sieht das viel langsamer aus bei gleicher Geschwindigkeit, als wenn du nah über dem Boden sitzt.
Also die 747-800 schleicht quasi, gefühlt.
Sowieso habe ich das Gefühl, dass die Großen eher langsam rollen. Was aber auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass natürlich da vor dem Start ein bisschen mehr vorbereitet werden muss. Unter Umständen, da laufen ja noch die ganzen Ansagen.
Ja.
Und das ist einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, es ist einfach vom Mindset her, wenn man so ein großes Flugzeug bewegt, was anderes als mit so einem kleinen, vermeintlich, aber nicht unbedingt wendigeren und sportlicheren Flugzeug. Deswegen 30 Knoten ist das Limit. Und dann je nach Sicht und Beschaffenheit, also wenn es nass ist, rollen wir auch sehr viel langsamer. Da gibt es keine offiziellen Limits, das ist dann schon Erfahrungs- und Gefühlssache. Es gibt ein paar Flugplätze, die haben das vorgeschrieben, auch gerade auf dem Vorfeld gibt es maximale Rollgeschwindigkeiten, zum Beispiel 15 Knoten oder 8 Knoten oder 10 Knoten, das steht in den Flughafeninformationen drin. Aber wenn es nass ist oder wenn die Sicht nicht so gut ist, dann rollen wir grundsätzlich langsamer. So ein bisschen wie beim Autofahren auch, es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, die sind grundsätzlich da, und ansonsten muss man einfach angepasst rollen und jederzeit bremsbereit sein.
Ja, stimmt, es gibt ja keine generelle Nebelgeschwindigkeit, außer auf einer Autobahn wird das live geschaltet, aber das ist wiederum auch, das verstehe. Und du hast aber leider am Boden, wenn du da 8 Knoten rollen musst, was ja schon relativ langsam ist, hast du dann aber leider kein Tempomat, ne? Also du musst das händisch machen, ja.
Das ist richtig, fürs Rollen am Boden gibt es kein Tempomat.
Ja.
Das machen wir händisch, genau.
Ja, gut, wunderbar. Schön. Dann ist die Frage auch beantwortet, beziehungsweise haben wir direkt mal einen kleinen Aufhänger, den wir fürs nächste Mal mitnehmen. Wie genau funktioniert Follow the Greens? Also kriegt man noch Taxi-Instructions. Das gibt es aktuell nur in London Heathrow, oder? Kennst du es noch woanders?
Mir fällt gerade kein anderer Flughafen ein.
Okay. Na gut, okay.
Können wir aber fürs nächste Mal nochmal recherchieren.
Genau. Dann haben wir ein paar Follow-the-Greens-Hausaufgaben. Schön, genau. Dann haben wir die Fragen von Leo beantwortet. Wenn du Folgefragen hast, nur zu.
Genau.
Vielen Dank für die Folge, Tim, heute. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Leo hatte jetzt ganz großes Glück. Die Fragen haben wir gestern laut meinem E-Mail-Programm um 13.32 Uhr bekommen und heute sind sie schon quasi aufgenommen. Vielleicht habt ihr nächstes Mal ähnliches Glück. Vielleicht auch nicht, macht auch nichts. Ihr könnt uns eure Fragen an podcast@radar-contact.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und Fragen und euer Feedback. Nur her damit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Gespräch heute, Tim. Wir hören uns, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot, und wünsche allen einen guten Start in das Frühjahr.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.